Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Detlef Karg. Willkommen zu dieser Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Die Nachrichten dieses Tages, sie stehen ganz im Zeichen der Leichenfunde, nicht nur in der ukrainischen Ortschaft Bucha, sondern auch andernorts rund um Kiew. Die Bilder deuten darauf hin, dass dort einfach Zivilisten exekutiert wurden, was Entsetzen allerorts ausgelöst hat. Dazu gleich unsere ersten Berichte, bevor wir uns mit dem Wahlgeschehen in Ungarn, in Serbien und Frankreich befassen. Im Anschluss daran wie immer das Sporttelegramm, bevor sich ab 18.40 Uhr unser Hintergrund möglichen Konzepten für bezahlbares Wohnen widmet. Es sind Bilder, die traurig machen. Ein Toter liegt auf der Straße, er trägt noch seine Umhängetasche, daraus ist eine Zeitung auf den Boden gefallen. Ein Mensch, offenbar auf der Flucht, aus dem Leben gerissen von russischen Soldaten, und er ist nicht der Einzige in den Straßen des kleinen Ortes Bucha nahe Kiew. Mehr darüber und über die allgemeine Lage an den ukrainisch-russischen Frontabschnitten hat jetzt Marius Reichert.
Mit dem Auto durch die Hölle. Es sind verstörende Eindrücke in einem Video, das sich seit dem Morgen verbreitet. Ukrainische Soldaten, die durch den zerstörten Ort Bucha in der Nähe von Kiew fahren. Sie fluchen laut, sagen dann fassungslos: Die Leute wollten doch nur wegrennen. Was ist dort in diesem kleinen Ort passiert? Aufnahmen zeigen Tote, die in ihren Höfen oder mitten auf der Straße liegen, verbrannte Leichen neben Autos, erschossene Fahrradfahrer und mehrere tote Körper halb vergraben im Sand. Einige offenbar mit gefesselten Händen. Die Bilder lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Doch die ukrainischen Streitkräfte und lokalen Behörden berichten von hunderten toten Zivilisten, die sie nach dem Rückzug der russischen Truppen in den befreiten Gegenden vorfanden. Oleksiy Arestowitsch, Berater des Präsidenten der Ukraine, verglich die Szenerie mit einem Horrorfilm. Die Welt muss auf diese Kriegsverbrechen schauen, die von russischen Truppen in Bucha, Irpin, Gostomel begangen wurden. Das alles wird sicherlich von der obersten Staatsanwaltschaft der Ukraine und von Strafverfolgungsbehörden und auch internationalen Strafgerichten überprüft werden. Die Streitkräfte der Ukraine werden alles tun, um die Verbrecher zu finden und zu bestrafen. International sorgen die Bilder für große Bestürzung. Bundeskanzler Olaf Scholz verlangte eine Aufklärung von Verbrechen des russischen Militärs. Die EU wirft der russischen Armee in der Region um Kiew Gräueltaten vor. Der ukrainische Außenminister Kuleba forderte genau jetzt härtere Sanktionen der G7-Staaten gegen Russland. Die russische Armee ziele darauf ab, so viele Ukrainer wie möglich auszulöschen, schrieb er auf Twitter. Mittlerweile wird deutlich, dass sich die russische Armee tatsächlich zurückzieht. Weg aus dem Landesinneren, weg von der Hauptstadt Kiew, Richtung Osten und Süden. Präsident Selenskyj geht aktuell nicht davon aus, dass die russischen Truppen zurückkehren werden. Dafür gingen die Gefechte im Süden und Osten unvermindert weiter und sogar heftiger als je zuvor, vielleicht sogar für mehr als einen Monat. Was ist das Ziel der russischen Truppen? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern. Wir wollen uns, unsere Freiheit, unser Land und unser Volk beschützen. Unser heldenhaftes Mariupol hält weiterhin einen bedeutenden Teil der feindlichen Streitkräfte zurück. Dank des Widerstandes, dank des Mutes und der Widerstandsfähigkeit unserer anderen Städte hat die Ukraine wichtige Zeit gewonnen. Die Zeit, die uns es erlaubt, die Taktik des Feindes zu untergraben und seine Stärke zu schwächen. Doch was genau ist diese Taktik? Rückzug auf Raten? Neusortierung auf russischem Gebiet? Der Kreml sagt, damit Vereinbarungen aus den jüngsten Verhandlungen folgen zu wollen. Beobachter werfen Russland ein Täuschungsmanöver vor. In Wahrheit wolle sich die Armee nur verstärken, um wieder härter anzugreifen. Wie diese Härte aussehen kann, beschreibt der Bürgermeister der nordostukrainischen Stadt Tscherniw, Wladislaw Atroschenko. Er erwartet ähnliche Zerstörungen wie in Mariupol. Unsere Stadt wurde schon zu ungefähr 70% zerstört. Unsere Stadt ähnelt Bucha, Kharkiv, und in einigen Gebieten ist sie bereits genauso zerstört wie Mariupol. Die Menschen wollen wissen, wie sie hier noch weiter leben können, ob noch weitere Bomben fallen werden. Russland hat derweil Hoffnungen der Ukraine auf ein baldiges Spitzentreffen der beiden Präsidenten Putin und Selenskyj gedämpft. Die Positionen in Bezug auf die Krim und den Donbass seien unverändert, hieß es aus Moskau. Nach den jüngsten Berichten aus Butscha und anderen Orten könnten die Verhandlungen noch schwieriger werden, als sie ohnehin schon sind.
Soweit Marius Reichert. Nicht nur der Kriegsbeginn, sondern auch Kriegsverbrechen stehen nun gegen Russland im Raum und damit die Frage, ob der Westen, insbesondere die EU und Deutschland, noch härtere Sanktionen verfügen sollen. Wobei den Beteiligten klar ist, dass diese Sanktionen weder lokale Massaker von Truppen verhindern, noch den Krieg morgen beenden werden. Da ist es schon fast eine zur Gewohnheit gewordene Fußnote, dass der ukrainische Botschafter Melnik in eher undiplomatischer Weise wieder einmal gegen Deutschland gepoltert hat. Diesmal traf es Bundespräsident Steinmeier. Aus unserem Hauptstadtstudio meldet sich dazu Jörg Münchenberg.
Auch der Bundeskanzler fordert eine schonungslose Aufklärung über die Gräueltaten, die nach dem Abzug russischer Truppen aus der Vorortgemeinde Butscha bei Kiew entdeckt worden sind. Ich verlange, dass Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Zugang zu diesen Gebieten erhalten, um die Gräueltaten unabhängig zu dokumentieren, heißt es in einer Erklärung von Olaf Scholz am Nachmittag. Täter und Auftraggeber müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Deutlich schärfer im Tonfall hatte zuvor Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen reagiert. Die Bilder hemmungsloser Gewalt seien unerträglich, schrieb Baerbock auf Twitter und sprach zudem von Kriegsverbrechen, für die die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Dazu gehöre auch eine Verschärfung der Sanktionen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck forderte gegenüber der Bild-Zeitung in der morgigen Ausgabe Konsequenzen. Er halte, so der Grüne, eine Verschärfung der Sanktionen ebenfalls für angezeigt. Das werde nun mit den EU-Partnern vorbereitet. Details wurden dazu nicht genannt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt Russland schwere Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Sie seien vor den Augen der Welt sichtbar, heißt es in einer Erklärung. Zugleich sicherte der Bundespräsident darin der Ukraine weiter die Solidarität und Unterstützung Deutschlands zu. Zuvor hatte allerdings der ukrainische Botschafter in Berlin in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel den Bundespräsidenten ungewöhnlich heftig kritisiert. Andrei Melnik warf Steinmeier eine zu große Nähe zu Moskau vor. Sein Verhältnis zu Russland, so der ukrainische Botschafter wörtlich, bleibe etwas Fundamentales, ja Heiliges. Egal was geschieht, auch der Angriffskrieg spielt da keine Rolle. Schon vor einer Woche hatte Melnik den Bundespräsidenten kritisiert. Anlass war ein Solidaritätskonzert für die Ukraine, bei dem allerdings nur russische und keine ukrainischen Solisten auftreten würden. Allerdings spielten in dem Orchester dann neben Musikern aus Russland und Belarus auch solche aus der Ukraine. Melnik hatte dennoch getwittert, ein Affront, sorry, ich bleibe fern. Jetzt legte der 46-Jährige, der sein Land seit 2015 in Berlin vertritt und fließend Deutsch und Englisch spricht, im Tagesspiegel noch einmal nach. Steinmeier habe seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft. Darin seien viele Leute verwickelt, die nun in der Ampel das Sagen hätten. Konkret verwies Melnik dabei auf Jens Plöttner, den außenpolitischen Berater von Bundeskanzler Scholz, sowie den Staatssekretär im Auswärtigen Amt Andreas Michaelis. Steinmeier selbst war in früherer Funktion als Kanzleramtschef von Gerhard Schröder und Außenminister unter der Regierung Merkel fast 15 Jahre lang einer der zentralen Akteure für die aus heutiger Sicht gescheiterte deutsche Russlandpolitik. Zudem hat Steinmeier, bislang jedenfalls, seine eigene Rolle und seine Motive in der deutschen Russlandpolitik nicht öffentlich thematisiert, was ihm einige politische Beobachter bereits vorhalten.
Soweit Jörg Münchenberg, und auch in Brüssel gab es durch die Bank entsetzte Reaktionen auf die Bilder aus Butscha, wie Astrid Korall berichtet.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb auf Twitter, eine unabhängige Untersuchung sei dringend erforderlich. Sie versicherte, dass Täter von Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen würden. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach von einem Massaker und Gräueltaten russischer Truppen. Er kündigte an, dass die EU beim Sammeln von notwendigen Beweisen helfen wolle, um die Verantwortlichen vor internationale Gerichte stellen zu können. Michel erklärte auch, dass weitere Unterstützung für die Ukraine und weitere EU-Sanktionen gegen Russland auf dem Weg seien. Die unterstützt auch die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, die am Freitag noch in Kiew war und sich nun ebenfalls entsetzt zeigt.
Astrid Korall informierte. Russische Verbrechen, härtere Sanktionen. Mit dieser Frage befasst sich auch unser Abendkommentar hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Und wir kommen damit in eine etwas friedlichere Weltgegend in Osteuropa. Wir kommen zunächst nach Serbien. Dort regiert Alexander Vukic, der eine Wiederwahl anstrebt. Auch in Serbien spielt der Ukraine-Krieg eine Rolle im Wahlkampf, denn das Land ist traditionell russlandfreundlich. Kritik an Moskau gibt es dort wenig, auch wenn Serbien die UN-Resolution gegen Russland mitgetragen hat. Den heutigen Wahltag hat Srdjan Govedarica für uns verfolgt.
Ein Kindergarten in Neubelgrad um kurz vor 8 Uhr. Alexander Vučić gibt hier seine Stimme ab und ist siegessicher. Ich glaube, dass die Menschen für die Fortsetzung des Wirtschaftsaufschwungs stimmen werden. Und was meine persönlichen Erwartungen anbetrifft, ich glaube an einen bedeutenden und überzeugenden Sieg. Umfragen zufolge ist Alexander Vučić tatsächlich haushoher Favorit bei der Präsidentschaftswahl. Alles unter 60% der Stimmen wäre für ihn eine Enttäuschung, sagte er selbst kurz vor der Wahl. Auch seine regierende Fortschrittspartei SNS läuft auf einen deutlichen Sieg bei der Parlamentswahl zu. Marko Prošenica hat gerade in einem Wahllokal im Zentrum Belgrads für Alexander Vučić gestimmt. Damit es Frieden gibt und es den Menschen hier besser geht. Immerhin hat er Serbien nach vorne gebracht. Alexander Vučić hat sich im Wahlkampf angesichts des Kriegs in der Ukraine als Garant für Frieden und Stabilität positioniert. Zugunsten anderer Themen wie Korruption oder Umweltschutz, die den Wahlkampf davor bestimmt haben. Vučićs Position zum Ukraine-Krieg gleicht einem Spagat zwischen der EU und Russland. Einerseits unterstützte Serbien eine Resolution der UNO, die Russlands Angriff verurteilt. Andererseits trägt EU-Beitrittskandidat Serbien die EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit. Eine Haltung, die Vučić offenbar im Wahlkampf nicht geschadet hat. Denn die meisten Serbinnen und Serben stehen auf der Seite Russlands, je nach Umfrage bis zu 2/3 der Befragten. Im Belgrader Stadtteil Vračar gibt Zdravko Ponoš seine Stimme ab. Der Ex-General ist der aussichtsreichste Herausforderer Vučićs, auch wenn ihm Umfragen keine Siegeschancen einräumen. Ponoš tritt für Vereinigt für den Sieg Serbiens an, einem Bündnis mehrerer Parteien links und rechts der Mitte.
Serbien ist ein duboko podeljeno društvo.
Serbien ist eine tief gespaltene Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Wahlen diesen Zustand beenden und den Beginn einer Periode der Normalität einläuten werden, sagt Ponoš nach der Stimmabgabe. Er und seine Anhänger werfen Alexander Vučić vor, autoritär zu regieren und in den vergangenen 10 Jahren praktisch das gesamte Land unter seine Kontrolle gebracht zu haben. Bei staatlichen Firmen, Institutionen und den reichweitenstarken Medien gebe nur seine Fortschrittspartei den Ton an. Kristina Savic hat im Zentrum Belgrads gerade abgestimmt für die Opposition, sagt sie. Sie wünscht sich, dass die Justiz wie in zivilisierten Ländern funktioniert, dass das Bildungssystem und das Gesundheitswesen funktionieren. Es sind so viele Themen, dass ich schlicht nicht sagen kann, wo wir Veränderungen am dringendsten brauchen. Vereint für den Sieg Serbiens kann laut Umfragen mit 10-15% der Stimmen bei der Parlamentswahl rechnen. Ein grün-linkes Bündnis rund um die Bewegung Modamo könnte mit rund 5% der Stimmen ins Parlament einziehen. Spannend wird es bei der Kommunalwahl in der Hauptstadt Belgrad. Hier hat die Opposition eine Chance, die Mehrheit im Rathaus und damit das Bürgermeisteramt zu bekommen.
Soweit Srdjan Govedarica aus Belgrad. Und auch in Ungarn wird heute ein neues Parlament gewählt. Seit 2010 ist dort Viktor Orbán Premierminister und vor allem im Westen der EU nicht unumstritten. Jedes Mal gewann seine Fidesz-Partei zusammen mit den Christdemokraten mit 2/3 Mehrheit. Nun könnte die heutige Wahl, die noch bis 19 Uhr andauert, erstmals spannend werden, da sich 6 Oppositionsparteien von rechtsnational bis linksliberal zusammengeschlossen haben, um Orbán endlich abzulösen. Der konservative Spitzenkandidat Peter Markisai tritt gegen ihn an und ist der Hoffnungsträger. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Budapest, Wolfgang Fichtel. Herr Fichtel, ist denn die Hoffnung auf einen Wechsel in Ungarn berechtigt?
Nach den letzten aktuellen Umfragen eher nein. Aus dem Kopf an Kopf Opposition und Fidesz-Partei ist ein Vorsprung Orbán geworden. Wie groß werden wir erst im Laufe des Abends oder vielleicht auch erst morgen früh sehen? Was hier in Budapest erwartet wird, dass die Opposition die Wahlkreise in der Hauptstadt gewinnt, aber auf dem Land scheint Fidesz vorn zu sein.
Wie ist denn aus Ihrer Sicht der Wahlkampf verlaufen? Hat zum Beispiel der Ukraine-Krieg Orbán in die Hände gespielt?
Ja, es gab zwei Phasen, viel Hoffnung für die Opposition am Anfang, Kopf-an-Kopf-Rennen, Achtungserfolg, immerhin für die Notgemeinschaft ehemaliger politischer Gegner. Und sie wollten reden über Korruption, über die Haltung zur EU, über den Rechtsstaat. Und das ist weggewischt worden, seit Orbán-Freund Putin die Ukraine angegriffen hat. Der Krieg kam und Orbán hat sehr geschickt reagiert. Er gab den besorgten starken Landesvater, der Ungarn aus dem Krieg weiträumig raushält, obwohl Ungarn natürlich EU- und NATO-Mitglied ist. Das wirkte offenbar beruhigend, dämpfend, vor allem auf die Wechselstimmung im Land.
Wir sehen Ungarn ja immer nur über Fidesz, über Herrn Orbán und über Budapest. Wie ist das denn mit dem Stadt-Land-Gefälle? Wie schaut es denn meinetwegen aus in kleineren Städten wie etwa Pécs?
In kleineren Städten, wir waren viel unterwegs jetzt in der letzten Zeit an der Grenze zur Ukraine, da haben die Leute andere Sorgen. Da geht es um die Lebensmittelpreise, da geht es um die Benzinpreise, die müssen heizen, da geht es um die Gaspreise. Also da leben viele ältere Leute, Rentner, die sich natürlich freuen über Wahlgeschenke, wenn die Fidesz-Regierung plötzlich ein 13. Rentnergehalt quasi auszahlt aus der Staatskasse. Also da verfangen solche Argumente, weil da das Leben doch viel schwieriger ist als zum Beispiel in der Hauptstadt Budapest.
Das ist jetzt vom Krieg geprägt. Wir wissen ja allgemein wenig über den ungarischen Alltag und die hiesige Berichterstattung. Ich erinnere da an den vergangenen Sommer, als es um diese Schulbuchdebatte in Ungarn ging, prägt natürlich unsere Wahrnehmung von dem Land. Was ist denn sonst noch eigentlich wichtig für die Menschen? Schweißt die das eigentlich nicht zusammen, wenn sie so etwas aus dem Westen hören?
Was aus dem Westen hören. Also München-Budapest sind 6,5 Stunden mit dem Zug. Das ist nicht weit weg. Die Menschen ticken hier auch nicht so wirklich anders als in Deutschland. Sie haben, wie in Deutschland, Angst vor einer Krise. Sie müssen heizen mit Gas, müssen Auto fahren mit Benzin, müssen oft pendeln, weit fahren zur Arbeit. Und sie fürchten sich vor den Folgen des Krieges, sind verunsichert. Und das waren dann natürlich auch für erfahrene Wahlkämpfer wie Orbán willkommene Wahlkampfthemen, auf die er eingestiegen ist.
Spitzenkandidat, ich habe es ja schon angesprochen, ist Peter Markisay, Vater von 7 Kindern, der sich selber als sehr gläubig und katholisch bezeichnet, sich dennoch proeuropäisch gab in vielen Reden, aber gleichzeitig auch gegen Zuwanderung von Migranten sich gewendet hat, also wie Viktor Orbán auch. Was würde sich unter ihm ändern? Was bliebe gleich?
Peter Markisay ist ganz klar pro-europäisch. Er will den Euro einführen anstelle des maroden Forint zum Beispiel, will die EU-Staatsanwälte ins Land lassen gegen die Korruption im Land, will verlässlicher NATO-Partner sein, der sich nicht auf neutral zurückzieht gegenüber dem Kriegsherrn Putin. Das würde sich auf jeden Fall ändern. Was aber natürlich schwierig ist für die Opposition, Orbán hat mit seiner Zweidrittelmehrheit in den letzten Jahren viele Schlüsselstellen dauerhaft und unabsetzbar besetzt. Den Generalstaatsanwalt zum Beispiel, den bekommt die Opposition erstmal nicht los. Und die Staatskassen dürften auch leer sein, denn Orbán weiß, diesmal geht es auch für ihn um alles. Also hat er Wahlgeschenke verteilt. Also für die Opposition, falls sie gewinnen würde, wäre das auch ein sehr, sehr zäher Neustart.
Zäher Neustart, nicht nur weil, wie Sie sagen, Schlüsselpositionen im Staat und in der Verwaltung besetzt sind. Wie groß sind eigentlich die Chancen? Wir haben ein 6-Parteien-Bündnis. Das ist, glaube ich, hier in Deutschland etwas Unvorstellbares, momentan jedenfalls noch. Das muss sich ja irgendwie einigen und kommt aus sehr, sehr, sehr verschiedenen Richtungen. Wie wahrscheinlich ist denn eine schnelle Regierungsbildung, wäre sie im Falle eines Wahlsieges der derzeitigen Opposition?
Gute Frage. Also was uns aufgefallen ist, dass es wirklich eine Notgemeinschaft ist, dass sie wussten, wenn wir weiter so zersplittert agieren, auch die schon mal Regierenden zwischen zwei Orbán-Regierungen, den Sozialdemokraten, allein schaffen wir das nicht. Wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis man ein gemeinsames Wahlprogramm gefunden hat. Da hat die Opposition wertvolle Zeit im Wahlkampf verloren. Es gibt ein paar Dinge, die schon angekündigt wurden. Die Rechtsaußenpartei Jobbik hat zum Beispiel gesagt, naja, wir sind stark auf dem Land, wir sind wichtig. Peter Markisay darf den Ministerpräsidenten machen, aber der Innenminister, der gehört uns. Kann sein, dass es da schon Absprachen gibt, aber im Detail kann auch sein, dass sich das dann wirklich zieht, wenn es wirklich an die Regierungsbildung geht und an das Themenverteilen und an die Richtung. Denn wie gesagt, von ganz links bis ganz rechts wäre alles dabei bei dieser Regierung.
Eine Frage zum Schluss. In Tschechien war ja bei den Wahlen im vergangenen Jahr ebenfalls ein Vielparteienbündnis angetreten, in dem Fall 5 Gruppierungen, um den der Korruption verdächtigen Präsidenten Babiš abzulösen. Wird das jetzt ein Modell in Osteuropa, dass immer mehr kleine Parteien sich zusammenschließen müssen, um mächtige Präsidenten, die sich über ein Jahrzehnt oder länger in das Parteiensystem mit ihren großen Parteien eingefressen haben, noch demokratisch ablösen zu können?
Das könnte gut sein. Wir erleben es ja auch in anderen Teilen Europas. Überall da, wo eine zersplitterte Opposition nichts ausrichten kann, ist es natürlich klug, koalitionsfähig zu sein. In Demokratien ist es ganz normal, dass es sehr unterschiedliche Koalitionen gibt, die sich neue Mehrheiten sucht. Ob das auf Anhieb gelingt und Modell wird, schauen wir mal. Ein Modell bemerke ich aber schon, es scheint das Modell Quereinsteiger zu sein. Peter Markizay ist einer, ein unbelasteter Spitzenkandidat, keiner aus den alten Kadern. Ich finde im Moment das beeindruckendste Beispiel ist Präsident Zelensky in der Ukraine, Diener des Volkes, aber auch Bulgarien. Vier Parteien haben sich zusammengetan unter Ministerpräsident Kirill Petkov von der neuen Antikorruptionspartei. Der Ministerpräsident ist aufgewachsen in Kanada, kommt quasi direkt von der Harvard Business School und von dem eigenen Unternehmen. Ja, könnte ein Modell werden.
Vielen Dank, Wolfgang Fichtel. Auch in Frankreich wird gewählt. Das dauert noch ein bisschen. In einer Woche findet der erste Wahlgang statt. Präsident Macron, der für die Wiederwahl antritt, hat bisher kaum am Wahlkampf teilgenommen. Bis gestern, als er auf seiner ersten, einzigen großen Wahlkampfveranstaltung vor allem eins mit Verve tat, die Franzosen für seine Politik zu begeistern und mitzureißen, wie wir im Beitrag von Christiane Kess jetzt hören.
Danke, dass ihr da seid, ruft Emmanuel Macron den etwa 30.000 Anhängerinnen und Anhängern in der Pariser La Défense Arena zu und fragt: Hört ihr die Leidenschaftlichkeit? Macron, Präsident, rufen diese immer wieder zurück. Ich bin glücklich, bei euch zu sein, während einige Stunden von Paris entfernt die Demokratie bombardiert wird. So nahm Macron Bezug auf den Ukraine-Krieg, der den ganzen Wahlkampf überschattet. Vor diesem Hintergrund konnte der Präsident in der Rolle des internationalen Krisenmanagers seine Favoritenposition in den Umfragen nochmals ausbauen. Große Teile seiner Rede widmete Macron aber der Innenpolitik. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr, so verteidigte er seine Bilanz. Um dieses französische Übel der Massenarbeitslosigkeit zu beenden, mussten wir alte Tabus angreifen, im Steuerwesen, dem Arbeitsrecht und der Arbeitslosenversicherung. Wir haben das getan. Über die Kaufkraft, die die Menschen im Land am meisten beschäftigt, sagte Macron, sie sei in seiner Amtszeit vor allem für Einkommensschwache in historischem Ausmaß gestiegen. Auch über seine Klima- und Sicherheitspolitik zog der Amtsinhaber eine positive Bilanz. Es gebe aber noch zu viele Probleme. Deshalb wird unser Projekt für 2022 wieder eines des Rechts, der Solidarität und des sozialen Fortschritts sein. Macron versprach Prämien, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten auszahlen können, bis zu 6.000 Euro von Steuern zu befreien. Er will im Falle seiner Wiederwahl die Mindestrente auf 1.100 Euro erhöhen oder Alleinerziehende besser finanziell unterstützen. Außerdem, so sein Plan, sollen 50.000 zusätzliche Pflegekräfte sowie mehr Polizisten und Justizpersonal eingestellt werden. Um all das zu finanzieren, werden wir keine Steuern erhöhen. Wir werden nicht mehr Schulden machen. Wir werden es finanzieren, indem wir mehr arbeiten. Das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 65 Jahre erhöhen, ist eine Reform, die der Präsident im Falle einer weiteren Amtszeit angehen will. Wie schon in seinem Wahlkampf 2017 betonte Macron die Rolle Europas, zuletzt in der Pandemie, im Kampf gegen Steuerflucht oder beim Schutz der Grenzen. Im Publikum wurden neben der französischen viele europäische Fahnen geschwenkt. Auch heute, wie ihr seht, und für die kommenden 5 Jahre sind wir stolz, europäisch zu sein. Macron rief zur Einigkeit im Land auf. Seine Gegner sprach der Kandidat, der spät in den Wahlkampf eingestiegen ist, nicht direkt an. Er warnte aber: Die extremistische Gefahr ist heute umso größer, weil seit Jahren der Hass und alternative Wahrheiten in den öffentlichen Debatten alltäglich geworden sind. Wir haben uns an antisemitische und rassistische Autoren auf gewissen Fernsehbühnen gewöhnt. Pfeift sie nicht aus, bekämpft sie mit Ideen. Macrons aussichtsreichste Konkurrentin ist die extrem rechte Marine Le Pen. Sie hat ihrer Partei, dem Rassemblement National, über Jahre ein normales Image verpasst und ist für viele wählbar geworden. Sie hat gute Chancen, mit Macron wieder in die Stichwahl zu kommen. Laut Umfragen hätte er dieses Mal größere Schwierigkeiten, gegen sie zu gewinnen, als noch vor 5 Jahren.
Soweit Christiane Kess. Und zum Schluss noch einmal ins Inland mit einer Nachricht, die die Mieter zumindest ein wenig freuen dürfte. Sie müssen die CO2-Abgabe fürs Heizen nicht mehr alleine tragen. Björn Dahke informiert.
Clara Geiwitz geht davon aus, dass Millionen Mieter durch das neue Modell Geld sparen.
Wenn Sie Mieter sind in einer Wohnung, die nicht saniert ist, dann können Sie die Heizung runterdrehen und haben trotzdem hohe Heizkosten. Und deswegen, diese Mieter werden entlastet.
Die Bundesbauministerin von der SPD hat sich mit Klimaminister Habeck von den Grünen und Justizminister Buschmann von der FDP auf ein 10-Stufen-Modell geeinigt. Je schlechter ein Gebäude gedämmt ist und je älter zum Beispiel Heizung oder Fenster sind, umso mehr muss der Vermieter zahlen. Bei einer Wohnung mit schlechter Energiebilanz sind es 90%.
Das ist ein starker Anreiz für Vermieter in diesem Land, in ihre Wohnung zu investieren und zu sanieren.
In besonders emissionsarmen Wohngebäuden bleibt dagegen alles beim Alten. Dort zahlt allein der Mieter den CO2-Preis. Klimaminister Habeck von den Grünen spricht von einer sozial gerechten Lösung. Justizminister Buschmann von der FDP betont, dass das Stufenmodell auch für private Vermieter gut anzuwenden sei, die nur eine Immobilie vermieten. SPD, Grüne und FDP setzen mit ihrer Einigung einen Teil des Koalitionsvertrags um. Darin hatten die Ampelparteien eine faire Umlage der CO2-Kosten festgeschrieben.
Soweit Björn Dahke und nun zum Sporttelegramm mit Marina Schweizer.
Guten Abend. Das Abendspiel Gladbach gegen Mainz hat gerade, da beginnt gleich die zweite Halbzeit, da steht es 1:0 für Gladbach. Embolo hat da getroffen. Das erste Sonntagsspiel war ein Duell im Tabellenkeller und da hat der FC Augsburg den VfL Wolfsburg klar mit 3:0 in die Schranken gewiesen. Thomas Kattenbeck.
Am Schluss feierten die Augsburger Spieler mit ihren Fans einen klaren 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg in diesem so eminent wichtigen Spiel gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Schon nach einer Minute stand es 1:0 durch den Treffer von Iago. Kollektiver, ja fast noch Winterschlaf der Hintermannschaft des VfL Wolfsburg. In der zweiten Halbzeit dann Niederlechner in der 63. Minute und in der 69. Mats Pedersen mit einem Hammer aus 10, 11 Metern. Mit den weiteren Treffern für die Augsburger. Gikiewicz im Kasten der Augsburger vereitelte alle Wolfsburger Chancen. Zwei Hochkarätige hatten sie, aber das war insgesamt viel zu wenig, was der VfL Wolfsburg hier in Augsburg angeboten hat.
Viel besser läuft es diese Woche für die Frauen des VfL Wolfsburg. Erst ins Champions-League-Halbfinale eingezogen, dann heute Nachmittag auch noch im Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern einen Kantersieg gefeiert. Burkhard Tillner.
Den Spielerinnen des VfL Wolfsburg gelang ein großer Schritt Richtung nächstem deutschen Meistertitel mit dem 6:0-Erfolg über die Verfolgerinnen von Bayern München. Die Gäste, Corona-bedingt mit einigen Ausfällen angetreten, hatten der Effektivität der Wolfsburgerinnen vielleicht auch deshalb nicht genug entgegenzusetzen. Hut, Wedemeyer sowie Wasmuth trafen zur 3:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel erzielten Pop, Oberdorf und Pajor die weiteren Treffer, dank denen die Wolfsburgerinnen jetzt 4 Zähler Vorsprung auf den ärgsten Rivalen bei ausbleibenden jeweils 3 Spielen verbuchen dürfen.
Und in der zweiten Liga der Männer ist Werder Bremen zurück an der Tabellenspitze. Matthias Ajans von der Partie gegen Sandhausen.
Über die gesamte Spielzeit war Werder die bessere Mannschaft, hatte mehr Ballbesitz und hatte durchaus ausreichend Torchancen, um dieses Spiel sicher zu gewinnen. Und doch kam es anders. Mit dem ersten und tatsächlich einzigen Torschuss der Partie erzielte Pascal Testroth Mitte der zweiten Halbzeit die völlig überraschende Führung für den SV Sandhausen. Werder danach mit dem Mute der Verzweiflung und mit Top-Torjäger Marvin Ducksch. Nach schöner Vorarbeit von Romano Schmid erzielte er immerhin noch den 1:1-Ausgleich.
Die Flandern-Rundfahrt gehört im Radsport zu den Frühjahrsklassikern und den prestigeträchtigen Sieg heute holte sich der Niederländer Mathieu van der Poel. Thomas Brammel.
272,5 Kilometer Hochspannung und Herausforderung zugleich. Nicht zuletzt wegen 18 Hellingen, meist kurzen, sehr steilen Anstiegen, teils Kopfstein gepflastert. Etwas für die Besten, allen voran der Tour de France-Sieger Tadej Pogacar. Der 23-jährige Slowene forcierte immer wieder bergan das Tempo, versuchte die Konkurrenten nach und nach abzuschütteln. Nur einer schaffte es zunächst dran zu bleiben, Mathieu van der Poel. Der 27-jährige Niederländer taktierte auf den letzten Metern. 2 Fahrer kamen noch heran, er selbst aber holte sich den Sieg vor seinem Landsmann Dylan van Baarle und Valentin Madouas aus Frankreich vor Tadej Pogacar, dem nur Rang 4 blieb.
Und jetzt schauen wir noch kurz aufs Deutschlandfunk Sportgespräch, Integration von Geflüchteten über den Sport. Hier ein Wunsch von Thomas Geis vom Hessischen Fußballverband.
Wir wünschen uns alle hier im Sportbereich, dass Politik uns bitte nicht wieder die Hallen wegnimmt. Das ist so eine Geschichte, da bin ich immer ganz kribbelig. Das heißt ja, es kommen Menschen nach Deutschland, es wird jetzt wieder so werden wie 2015, 16 und plötzlich sind die Hallen wieder zu. Wiesbaden hat sich schon verweigert, dass sie keine Turnhallen zur Verfügung stellen wollen. Fußball kann man draußen spielen, das stimmt schon, ja. Aber es werden jetzt Sportarten auch gebraucht, die nicht nur auf junge Männer abgezielt sind. Auch Cricket kann man draußen spielen. Aber Judokas und auch Turnen und Tanzen, das geht eben nur in Hallen. Und wenn die uns zugemacht werden, da wünschen wir uns natürlich von Politik, dass sie möglichst sensibel mit uns vorgeht und nicht sagt, so wird's gemacht, sondern dass wir von Anfang an in den Dialog reingehen. Die Sportkreise sind gut organisiert mit den kommunalen Kreisen und die Länder sind mit den Fachverbänden auch gut organisiert. Dass der Sport als Integrationsmotor gern zur Verfügung steht, ohne Frage. Aber bitte von Anfang an ins Gespräch kommen und nicht erst, wenn es heißt, so, jetzt haben wir die ersten drei Schritte gemacht und wir haben euch die Möglichkeit eigentlich genommen.
So, das Sportgespräch heute Abend um 23.30 Uhr im Deutschlandfunk.
Danke, Marina Schweizer. Und damit enden diese Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Im Studio war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.